Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 9. Ausgabe von Ausbruch am 27.01.2019. Ihr hört uns auf der 102,3 MHz oder im Livestream unter rdl.de. Die Wiederholung senden wir am Montag, den 28.01. um 11 Uhr ebenfalls auf der 102,3 MHz oder im Livestream. Verantwortlich für die heutige Sendung sind und bleiben weiterhin der Staat und seine Schergen. Im Studio heute für euch da Emma, Benedikt und mein Name ist Tom. Heute haben wir folgende Themen für euch rausgesucht. Zum ersten berichten wir zum Drohnenverbot des Vereins Rote Hilfe und lassen den Vorstand der Roten Hilfe Henning von Stolzenberg zu Wort kommen. Aus unserer Rubrik Repression an den Grenzen der Festung Europa gibt es einen Beitrag zur humanitären Krise an der bosnisch-kroatischen Grenze von Radio Rabe aus Bern. Dann haben wir noch einen Beitrag zu dem Abschiebeknast in Büren. Und Emma gibt euch noch einen Kommentar zu dem neuen Polizeigesetz in Baden-Württemberg. Und Benedikt berichtet von einem G20-Prozess, in dem deutlich wird, dass sich die Cops bei Gerichtsverhandlungen vorher absprechen. Ja, zum Schluss haben wir noch unsere Rubrik kurz gemeldet und euch natürlich ein paar Veranstaltungshinweise rausgehört. Ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle vom 27.01.2019 auf 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de.
Ja, ein Thema, das wir in unserer Sendung auch nicht aussparen wollen, ist der Vorstoß des Innenministeriums gegen die Rote Hilfe. Nachdem 2017 bereits links unten in die Media verbunden wurde, steht nun auch ein mögliches Verbot der linken Solidaritätsorganisation Rote Hilfe im Raum. Der Fokus hatte Ende November in einem Online-Artikel die Behauptung aufgestellt, dass Innenminister Seehofer ein Verbot vom Rote Hilfe e.V. plane. Bundesvorstand Henning von Stolzenberg hat sich im Dezember in einem Interview mit dem Freien Radio Stuttgart zu den Angriffen auf ihre Organisation geäußert und auch nochmal beschrieben, was die Rote Hilfe überhaupt macht.
Die Rote Hilfe ist ein Solidarität- und Schutzverein für alle Linken und wir sind immer bemüht, Menschen, die zu uns kommen, sich an uns wenden, weil sie Repression erfahren, weil sie Strafbefehle bekommen, weil sie vor Gericht stehen oder Polizeigewalt erfahren, zu unterstützen. Das machen wir bundesweit mit etwa 50 Ortsgruppen, wo Menschen ansprechbar sind und wo Aktivistinnen und Aktivisten auch Anträge stellen können. Unser Ziel ist es, die Vereinzelung durch Repression zu verhindern. Wir möchten nicht, dass Menschen daran gehindert werden, politisch aktiv zu werden, zum Beispiel, wenn sie sich an Aktionen für Klimagerechtigkeit beteiligen oder eine Sitzblockade gegen Neonazis machen, dass sie dann dadurch finanziell ruiniert werden und sich abschrecken und einschüchtern lassen. Die Rote Hilfe bündelt die Solidaritätsarbeit für alle linken und sozialen Bewegungen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Wir arbeiten sehr pluralistisch und strömungsübergreifend und bieten allen Linken, unabhängig von ihren politischen Schwerpunkten und ihrer Tagespolitik, ein Dach der Solidarität.
Auch die Geschichte der Roten Hilfe ist durch Repression gekennzeichnet. Die Vorgängerorganisation der Roten Hilfe e.V. hatte sich in der Weimarer Republik gegründet und war dann von den Nationalsozialisten verboten worden. Bis zu ihrer Selbstauflösung 1936 hat die Organisation dann im Untergrund weiter agiert. Ja, 1975 kam es dann zur Gründung des Rote Hilfe e.V. Dabei hatte der Verfassungsschutz bereits schon vor der Wiedergründung stets ein Auge auf die Organisation und hat diese beispielsweise 1977 als Rekrutierungsfeld terroristischer Organisationen bezeichnet. Im Verfassungsschutzbericht 2016 hat der Verfassungsschutz Bremen die Rote Hilfe dann zum ersten Mal als gewaltorientiert bezeichnet, wogegen sich die Organisation aber gerichtlich gewehrt hat. Und das Verwaltungsgericht Bremen hat dem Verein dann Recht gegeben und der VS darf die Rote Hilfe nicht mehr als gewaltorientiert bezeichnen. Ja, die Bundesregierung ist aber nach wie vor der Auffassung, dass die Rote Hilfe in ihrer Gesamtheit linksextremistische und verfassungsfeindliche Ziele in unterschiedlicher Intensität verfolge und daher als Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustufen sei. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung vom Juli 2018 auf eine Kleine Anfrage hervor. Dort heißt es auch, ich zitiere, die extremistische Ausrichtung der Roten Hilfe zeigt sich auch in der sogenannten Antirepressionsarbeiterorganisation, wo insbesondere das deutsche Rechtssystem als Instrument der politischen Unterdrückung und der Gesinnungsjustiz diskreditiert wird. Ja, Anfang April 2018 hatte Armin Schuster, ein Bundestagsabgeordneter der CDU, gefordert, ein Vereinsverbot der Roten Hilfe prüfen zu lassen. Ja, Äußerungen aus dem Innenministerium dazu, zu den Verbotsvorwürfen, gibt es bisher nicht. Und ja, eine Sprecherin des Ministeriums hat sich jedoch allgemein geäußert, dass die Rote Hilfe wie der Großteil der linksextremistischen Szene in die Vorbereitung und Durchführung der Proteste rund um den G20-Gipfel eingebunden gewesen sei. Ja, laut dem Verfassungsschutzbericht von 2011 zählte die Rote Hilfe, nein, von 2006 zählte die Rote Hilfe damals noch an die 4.300 Mitglieder in 35 Ortsgruppen. Und im letzten Jahr, also 2017, war die Mitgliederanzahl bereits auf 8.300 Mitglieder angestiegen, die in 51 Ortsgruppen organisiert sind. Die Rote Hilfe hat also in den letzten Jahren sehr großen Zuwachs erhalten und so zunehmend auch an Bedeutung gewonnen. Dazu nochmal ein kurzer Interviewausschnitt vom Bundesvorstand der Roten Hilfe.
Uns wird vorgeworfen, dass unser Verein wächst und viele Linke sich ganz bewusst dafür entscheiden, Mitglied der Roten Hilfe und unserer bundesweiten Solidaritätsstruktur zu werden. Und das gibt mehrere tatsächliche, auch große Veranstaltungen, wir natürlich auch im Vorfeld, die zu befürchtende Polizeigewalt thematisieren und wo wir natürlich auch den Aktiven tatsächlich ihre Rechte an die Hand geben. Und das mag den Repressionsbehörden nicht gefallen. Das war im Vorfeld des G20-Gipfels auch so. Ist auch völlig klar, dass es von staatlicher Seite auf Eskalation ausgelegt war. Es wurden massiv Grundrechte gebrochen und die Versammlungsfreiheit auf ein minimalstes Minimum eingeschränkt. Wir alle wissen, dass mehrere Demonstrationen auch quasi auseinandergeprügelt wurden. Wir haben das thematisiert. Wir haben, wie gesagt, im Vorfeld und auch im Nachhinein da unsere Öffentlichkeitsarbeit verstärkt und das ist eine völlig legitime Arbeit. Aber denjenigen Repressionsbehörden und Politikerinnen und Politikern, die ein Schreckensbild über die linke Bewegung insgesamt zeichnen wollen, denen stehen wir dabei bewusst und gerne im Wege, weil wir tatsächlich den Fokus auf die Polizeigewalt und die Übergriffe gelegt haben und dies ja auch belegt ist. Und zwar nicht nur von uns, sondern auch von kritischen Journalistinnen und Journalisten, die aufgedeckt haben, was es da an Polizeigewalt gegeben hat und die ja teilweise auch selber betroffen waren.
Ja, die Rote Hilfe will sich also keine Hetze gefallen lassen. Der Fokus hatte in seinem Bericht auf Focus Online vom 30.11. letzten Jahres nicht nur belegfrei geschrieben, dass das Innenministerium ein Verbot plane, sondern der Autor Josef Hufelschulte hatte die Organisation auch bezichtigt, als Gegenleistung für juristische und finanzielle Unterstützung zu verlangen, dass in Anführungszeichen die Delinquenten keine Aussagen bei der Polizei machen dürfen und sich auch dazu verpflichten müssten, nach verbüßter Strafhaft den revolutionären Straßenkampf fortzusetzen. Die Rote Hilfe ist dann rechtlich gegen diese Vorwürfe vorgegangen und hat nun, wie letzten Freitag bekannt gegeben wurde, eine einstweilige Verfügung erwirkt, die dem Focus Online und dem Verfasser verbietet, diese Falschaussage weiter zu verbreiten. Was die Debatte um ein mögliches Verbotsverfahren bisher primär ausgelöst hat, war eine breite Welle der Solidarität, die vor allem zu einem noch weiteren dem von Mitte und Rechts so gefürchteten Anstieg der Mitgliederzahlen geführt hat. Seit November gab es um die 800 Neuantritte, sodass die Organisation mittlerweile auf über 10.000 Mitglieder angestiegen ist. Ja, dennoch ist überhaupt schon die Diskussion um das Thema ein weiteres Zeichen, wie gegen die politische Linke mobil gemacht wird und sich vor allem auch der Möglichkeitsspielraum der Politik und Repressionsbehörden immer weiter ausweitet. Und ja, Vorgehen, die vor einigen Jahren noch undenkbar waren, mittlerweile einfach ausgeschöpft werden, ohne dass es, wie wir beispielsweise beim Links-Unten-Verbot gesehen haben, zu größeren Protesten innerhalb der breiten Bevölkerung kommt, obwohl Freiheitsrechte massiv eingeschränkt werden. Die Rote Hilfe zeigt sich aber optimistisch, dass es nicht zu einem Verbot kommen wird.
Aber ich bezweifle, dass das für ein Verbotsverfahren reicht, denn was wir tun, ist legitim und es ist alles andere als verboten, Aktivistinnen und Aktivisten solidarisch zu begleiten, wenn sie Opfer von Polizeigewalt werden. Man müsste sich dann fragen, wie weit der Staatsapparat schon nach rechts gerückt ist, wenn dies tatsächlich kriminalisierbar sein sollte.
Flashes. Resulta que estoy cansado con alguna tonto que apesta. Escribo a post y creen que me supone un gasto el molestar. Vivimos mal algunos entre mierda y malestar. Antifascistas luchan, ninguna agresión sin respuesta. Se les acaba el cupo, otro gato lo que escupo. El bronca con el que busca agresca. Con todo mi grupo, asuntos puntos pros y contra movidas tensas. Mantras la rabia, la plataforma y el cara bruto. Yo no sé ni qué pensar cuando les veo, no sé. Sé que flipan con nosotros hasta envidio. La traba es el lugar, jugo no envidio. Ideales en escaseo, deseo quedar que hablar de un deseo. Ya no les creo. Renuncio a mi cordura, que sé que valgo más y no tengo ni una puta diplomatura. Sé que hago pensar a gente dura de mollera. Llorar con las cremalleras se oponen mis estructuras. Apura, toma el poder con un rehén. Que no escuchas, mejor obedece y todo irá bien, Apura y dejarnos el control para que esto cambie. Apura, 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 porque no son nadie. No hay duda, que suda siempre el mismo y el que se forra también. Todo es capitalismo, fascismo, tú con un quién, un cuándo y un cómo. Que hay alguien con ganas para buscarnos pa' que canten y nos cuenten.
Tratando de que la gente se dé cuenta de los derechos usurpados que los tiene que reclamar.
Magnitudes de poder en cúmulos sin aptitudes, personas sin ser, población en deportación, las virtudes de la opción en un libre mercado del timo del Estado, imperialismo pesado. ¿Quién decide? Coincide de 100, 1% probado. ¿Quién? ¿Quién? El rey como figura, monarquía sin cordura y critican a los cubanos llamándolo dictadura, socialismo reinventado.
Ja, ihr hörtet gerade La Resistencia von La Plataforma. Wir machen weiter mit unserer Rubrik an den Außengrenzen Europas. Tausende Geflüchtete aus aller Welt sitzen in Bosnien fest, ohne Obdach, ohne Essen, ohne faires Asylverfahren. Immer und immer wieder versuchen sie unerkannt von Bosnien über die grüne Grenze in die EU zu gelangen. Über Kroatien auf dem schnellsten Weg nach Italien. Wer in Kroatien aufgegriffen wird, hat verloren, weil entgegen den Beteuerungen Kroatien häufen sich die Beweise, dass das EU-Land das Völkerrecht verletzt, indem es Geflüchtete illegal und oft gewaltsam nach Bosnien zurückschafft. Will Maral über die kaum beachtete humanitäre Krise am Rande Europas. Ein Beitrag aus Bern von Radio Rabe.
Die Geflüchteten selber nennen den Grenzübertritt von Bosnien über Kroatien bis nach Italien zynisch «the game», also das Spiel. Weil sie x Anläufe nehmen müssen, weil es nur ganz wenige schaffen bis nach Italien, ohne aufgegriffen und zurückgeschafft zu werden. Die Organisation No Name Kitchen unterstützt die Geflüchteten in Velika Kladuša in Nordbosnien mit Kleidern, Duschen und Nahrung und dokumentiert Kroatiens gewaltsame Rückschaffungen von Geflüchteten. Die freiwillige Helferin Barbara Bekares aus Spanien engagiert sich seit Juni letzten Jahres in Bosnien und meint:
No rule is really getting followed here.
Es gibt hier keine Regeln mehr. Die Situation ist schwierig zu verstehen, weil alle Regeln, die wir kennen, sind hier außer Kraft gesetzt.
Bis vor einem Jahr kamen nur wenige Geflüchtete nach Bosnien. Im letzten Jahr dann sprang die Zahl laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR auf weit über 20.000. Viele seien schon länger in Osteuropa unterwegs und versuchten es nun via bosnisch-kroatische Grenze, sei es, weil Ungarn die Grenze dicht gemacht hat, sei es, weil ihre Asylgesuche in Griechenland nicht behandelt wurden oder sei es, weil ihre Angehörigen bereits in Europa sind.
Even, listen, this is very important. Even there is here people, like children, for example, children with a father.
Bei uns ist zum Beispiel ein Vater mit seinen Kindern. Die Mutter ist bereits im Asylverfahren in Italien. Und weil die Gesuche vom Vater und von den Kindern nie behandelt wurden, versuchen sie jetzt über die grüne Grenze ebenfalls nach Italien zu gelangen.
And so because it was not working, they just decided to come here to the border and also try the game.
Weil das EU-Land Kroatien laut Angaben von unabhängigen Migrationsorganisationen systematisch Geflüchtete zurückschafft, sei der Weg über die grüne Grenze sehr lang, beschwerlich und gefährlich, so Becares von No Name Kitchen.
So finally what they have to do is to go from like a border town, for example Kladuša or some of the other border towns around, walking all the way through forest, hidden until Italy.
Sie versuchen zu Fuß durch den Wald unerkannt von Bosnien über Kroatien bis nach Italien zu gelangen. Weil wenn sie die kroatische Polizei aufgreift, schafft sie sie zurück. Vielfach werden sie geschlagen, Geld und Handy werden ihnen abgenommen. Jetzt im Winter werden ihnen oft auch die Kleider weggenommen oder sie werden in den Fluss geworfen.
Diese Übergriffe durch die kroatische Polizei dokumentieren neben No Name Kitchen auch andere Menschenrechtsorganisationen. Letzten Dezember veröffentlichte die zivile Beobachtungsorganisation Border Violence Monitoring über 130 Videos, die die teils gewaltsame illegale Abschiebepraxis Kroatiens dokumentieren. Kroatien selber dementiert, es gäbe keine illegalen Rückschaffungen nach Bosnien.
It's obviously to know, like in the moment you live here for more than one day, you can see this is totally true because the guys come back exhausted, feeling humiliated, a lot of times with a lot of bruises on their bodies, on their faces.
Kroatien sagt, die Menschen in den Videos seien SchauspielerInnen. Aber wenn du auch nur einen Tag hier bist, siehst du, dass die Videos echt sind. Täglich kommen Geflüchtete total erschöpft und erniedrigt zurück, teils mit schweren Verletzungen, und erzählen von ihren tagelangen Märschen, davon, dass sie von der kroatischen Polizei aufgegriffen wurden, dass sie Papiere unterschreiben mussten, die besagen, dass sie der Rückschaffung zustimmen. Was die Videos zeigen, sehen wir hier jeden Tag.
So, yeah, what is shown in the video is what we hear every day.
Menschen aus aller Welt stranden aktuell in Bosnien. Geflüchtete aus Myanmar, Indien, Pakistan, Iran und Irak. Geflüchtete aus Nord- und Subsahara-Afrika. Die Landroute über Bosnien sei heute halt immer noch die sicherste von allen Routen in die EU, sagt Becares von No Name Kitchen.
Because this is the safest way to enter Europe.
Es gibt heute drei Hauptrouten nach Europa. Über Marokko nach Spanien, über Libyen nach Italien oder über den Landweg über die Türkei und Südosteuropa. Aber auch hier sterben Menschen und es dauert sehr lange. Teilweise sind die Geflüchteten auch schon seit über 3 Jahren hier. Sie kamen, als die Grenzen noch offen waren. Und jetzt sind sie hier eingesperrt, können weder nach vorne noch zurück, haben kein Geld mehr, um Schlepper zu bezahlen, die sie über die grüne Grenze bringen.
And they don't have money to pay us, so they are here since 3 years, 3 winters already.
Zwar gibt es die Möglichkeit, in Bosnien Asyl zu beantragen. Die wenigsten aber würden das tun, sagt Becares. Erstens, weil sie längerfristig keine Perspektive sehen in einem Land mit rekordhoher Arbeitslosigkeit, korrupter politischer Kaste und nicht funktionierendem Asylsystem. Womit den Geflüchteten nichts anderes übrig bleibt, als immer und immer wieder «the game», das Spiel, zu spielen, mit der kleinen Hoffnung, irgendwann einmal zu gewinnen und unentdeckt in Italien anzukommen.
Ja, das war ein Beitrag von Radio Rabe aus Bern zur humanitären Krise an der bosnisch-kroatischen Grenze. Ihr hört die 9. Ausbruchssendung am 27.01. auf 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Ja, letzte Woche wurde ein Eckpunktepapier von Horst Seehofers Innenministerium publik. Es soll es einfacher machen, Ausländer in Abschiebehaft zu stecken und das auch für länger. Unter anderem soll das Trennungsgebot zwischen Abschiebungs- und Strafgefangenen aufgehoben und die Haft auch ohne richterliche Zustimmung verhängt werden können. Diese rassistisch- und nationalistischen Allmachtsfantasien stoßen zum Glück auch in der großen Politik noch auf Ablehnung. In Nordrhein-Westfalen gibt es die derzeit größte Abschiebehaftanstalt der Bundesrepublik. Im kommenden Beitrag werden wir kurz über den Abschiebeknast in Büren berichten und außerdem über die Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft. Ja, da bleibt nur zu sagen, alle Knäste zu Baulücken.
Abschiebehaft? 100 Jahre? In der Januar-Februar 2019-Ausgabe des IZ3W-Magazins aus Freiburg gibt es ein Interview mit dem Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren mit dem Titel »Unschuldig ihrer Freiheit beraubt«. Dieser Titel ist bezeichnend für das System der Abschiebehaft und in dem Interview wird der Abschiebeknast in Büren im Speziellen beleuchtet. Wie fehlende Kontrollinstanzen, gepaart mit Personalmangel, zu beschisseneren Bedingungen als im Strafvollzug führen, wie Manipulistiken zu den geforderten kurzen Aufenthalten der Inhaftierten führen und wie auch immer wieder Vorwürfe der Folter laut werden. Der Bericht der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter bestätigt diese Vorwürfe in den wesentlichen Punkten. Wir reden hier von Isolationshaft, Fixierungen, Leibesvisitationen. Das Interview kann, wie bereits erwähnt, in der aktuellen Januar-Februar 2019 Ausgabe des IZ3W-Magazins nachgelesen werden. Und für diesen Beitrag folgt nun ein Interview mit Frank Gockel vom Hilfsverein zur Geschichte des Abschiebeknastes und der Kampagne zu 100 Jahre Abschiebehaft.
Also die Geschichte der Abschiebehaft ist relativ alt schon. Sie ist vor 100 Jahren zum ersten Mal die Abschiebehaft tatsächlich in Gesetzesgrundlage gegossen worden, damals in Bayern. Das Problem war damals, in Anführungszeichen, wie es so schön heißt, in den ganzen Berichten, die man bekommt an den Protokollen im Landtag in Bayern, dass es darum ging, die Fragen der Ostjuden zu lösen. Ostjuden wurden die Menschen bezeichnet, die im 18. Jahrhundert bzw. Ende des 18. Jahrhunderts aus Polen ausgewandert sind, aufgrund der Pogrome, die dort vorgeherrscht haben und teilweise in die Bundesrepublik reingereist sind. Man brauchte sie im Ersten Weltkrieg dort, um die Produktion von Waffen aufrechtzuerhalten. Aber am Ende des Ersten Weltkriegs war es dann so, dass man sie einfach nur wieder loswerden wollte. Es gab unterschiedlichste Ausweisungsgründe dementsprechend. Unter anderem war ein Ausweisungsgrund die sogenannte kulturelle Gefahr. Denn den Jüdinnen und Juden wurde einfach ein niedriger Kulturgrad nachgesagt. Und damit war es eigentlich offen und möglich, alle Jüdinnen und Juden abzuschieben. Das Ganze wurde auch relativ schnell in Preußen übernommen. Preußen hat dann 1921 in Cottbus und in Stargard in Pommern dort die erste Abschiebehafteinrichtung auch für sich eingerichtet. Damals wurde das schon Konzentrationslager genannt und das macht einfach auch deutlich, wo die ganze Reise hingegangen ist. 1938 hat dann Heinrich Himmler ein neues Gesetz geschaffen, die Außener Polizeiverordnung, die letztendgültig die juristische Grundlage für die Deportation der Judinnen und Juden gesetzt hat. Und damit war es dann möglich, in großen Zahl einfach auch die Vernichtung von Jüdinnen und Juden einzuleiten. Dieses Gesetz ist zwar 1945 außer Kraft gesetzt worden, allerdings 1951 1:1 übernommen worden. Damals hat sich der Bundestag darauf berufen, dass dort alles nach erheblichen Belangen der BRD zu interpretieren sei und dass es ein rechtlich korrektes Zustandekommen des Gesetzes gegeben hat. Dieses Gesetz wiederum wurde allerdings schon 1965 wieder geändert, nicht etwa deswegen, weil man der Meinung war, dass man solche bösen nationalsozialistischen Gesetze nicht mehr verwenden will, sondern einfach nur deswegen, dass man dort das Gesetz einige Verschärfungen reingebaut hat. Denn das, was die Nazis dementsprechend dort geschafft haben, so reinzusetzen, in das Gesetz einfach umzusetzen, ohne eine gesetzliche Grundlage, dass dieses dementsprechend dann dort tatsächlich eine gesetzliche Grundlage tatsächlich gegossen wurde. Die Abschiebehaft selber hat dann eigentlich in der Bundesrepublik keine ganz große Rolle gespielt, ist aber dann Ende der 90er Jahre, also Mitte der 90er Jahre, dann doch wieder massiv scharf eingesetzt worden. Man muss sich einfach daran erinnern, dass es 1993 das Grundgesetz auf Asyl praktisch abgeschafft worden ist und im Nachgang dazu 1994 überall die Abschiebegefängnisse ja praktisch wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Es ist so, dass ganz allein zum Beispiel Nordrhein-Westfalen über 12 Abschiebegefängnisse existentiert haben, wobei Nordrhein-Westfalen schon immer in Anführungszeichen eine Leuchtturmfunktion hatte, da in NRW dort immer schon das größte Abschiebegefängnis, nämlich die JVA in Büren bzw. die jetzige UFA in Büren gestanden hat.
2019 ist das Jahr der Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft. Euer Verein macht mit bei der Kampagne. Frank, um was geht es genau?
Die Idee, die dementsprechend dahinter steckt, ist, dass man einfach auf dieses Thema 100 Jahre Abschiebehaft aufmerksam machen muss, insbesondere weil aktuell die Abschiebehaft wirklich so eine Renaissance wieder erlebt. Das heißt, es wird überall neue Abschiebehaftanstalten gegründet. In fast allen Bundesländern setzen sich mit Abschiebehaft wieder auseinander. Und wir wollen einfach auf das Thema Abschiebehaft in den nächsten Jahr aufmerksam machen. Im Rahmen ja dieses traurige Jubiläum 100 Jahre Abschiebehaft, die es gibt, einfach nochmal darauf aufmerksam machen, wie viel Unrecht es doch in Abschiebehaft gibt, weil wir erleben auch aus den anderen Abschiebegefängnissen zum einen tatsächlich immer wieder Übergriffe auch auf Gefangene, aber auch das Unrecht an sich, dass Menschen inhaftiert werden können, ohne dass sie eine Straftat begangen haben, sondern einfach nur allein deswegen, um für die Ausländerbehörde die Abschiebung zu erleichtern. Das ist einfach nicht hinnehmbar, dass man dafür Menschen, wie gesagt, über Wochen, Monate, ja teilweise im Extremfall bis zu 18 Monate inhaftieren kann. Und deswegen eben die Kampagne.
Eigene Sprache dafür, dass wir Träume maßlos und radikal überschätzen für die Klarsicht. Damit ich klarkomme, damit ich immer weiß, wer sich unter meinem Bett versteckt. Dass wir an Kopiergeräten keine bürokratischen Bescheide fotokopieren, sondern nur unsere Hände und unsere Ärsche. Und dafür, dass wir mit Schwimmflügeln Weltraumreisen machen können. Wenn wir anfangen, Manifest auf Klopapier zu schreiben, sind wir auf dem richtigen Weg. Die besten Abenteuer brauchen keinen Ersatzreif, und auch wenn der Tank leer ist, wir fahren trotzdem einfach los.
Ja, wir wollen leben und nicht von innen erfrieren. Unsere Herzen, unsere Träume werdet ihr nie kontrollieren. Und wir brauchen Freude, weil wir sonst von innen erfrieren. Weil sonst Angst und Wahnsinn nie an Macht verlieren.
Steh ich auf, für was beweg ich meinen Arsch? Ich habe Redebedarf und das in mehr als 16 Bars. Ich höre immer nur dagegen, zu selten dafür. Für das Leben, ob im Bus oder draußen vor der Tür. Fürs Gespür, das Gefühl, der Bezug zueinander. Für den Mut, dicke Lippe riskieren, wird immer riskanter. Und wenn möglich, zu unterwandern. Ein System, das wir nicht anerkannt haben. Intensive Motive über Freundschaft und Liebe. Kollektive diskutiert und noch gemeinsame Ziele. Kreative Ideen, Schmiere stehen, sabotieren. Positive Rhymes und auch selbst organisieren.
Cool, wenn ein nicht beliebiger Tag aus dem Jahr herausragt. Ich mache, was ich machen will und mich dabei verausgab. Was draus machen, eine lahmgelegte Seite vor mir aufwacht. Was im eigenen Auftrag aufbauen, du mir sagst, dass du's auch magst. Stopp das Laufrad, fehlen dir auch grad Utopien. Du bist mehr als eine Kaufkraft, es wäre schön, Schönheit selbst zu definieren. Mehr auszusprechen, die Suppe zu wechseln, dass ich mich nicht alleine fühle, wenn ich mal in der Scheiße stecke. Will das Atzen dich vernetzen, komm, lass den Angst machen, die Angst machen, dich angrapschen, die dich aus Spaß zusammenklatschen, dass wir auch sehen, was gut ist, anstatt einfach nur anzuklagen, was Alltag füllen ist, schaffen, aber trotzdem keinen Anzug tragen.
Ja, wir wollen leben und nicht von innen erfrieren. Unsere Herzen, unsere Träume werdet ihr nie kontrollieren. Und wir brauchen wir sonst von innen erfrieren, weil sonst Angst und Wahnsinn nie an Macht verlieren. Ja, wir wollen leben und nicht von innen erfrieren. Unsere Herzen, unsere Träume werdet ihr nie kontrollieren.
Ja, schönen guten Abend. Ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle auf Radio Dreikland auf 102,3 MHz oder im Livestream unter rdl.de. Ja, wir machen weiter. Emma hat noch möchte noch einen Kommentar loswerden zum neuen Polizeigesetz in Baden-Württemberg.
Ja, also die vergangene Verschärfung des baden-württembergischen Polizeigesetzes, die wird gerade von einigen Leuten ein wenig fehlinterpretiert. Wobei ich gleich dazu sagen soll, eigentlich ist es keine wirkliche Fehlinterpretation. Dass diese Verschärfung einen weiteren Schritt Richtung Sicherheitswahnsinn darstellt, das steht auf jeden Fall nicht zur Debatte. Es ist ein von vielen Gesetzen, die in den letzten Jahren in Deutschland verschärft wurden. Und wir erleben zurzeit eine Verschiebung der Maßstäbe, eine Politik, die die Worte Unschuldsvermutung und Freiheit von Gesetzesverschärfung zu Gesetzesverschärfung durch allgegenwärtige Verdächtigung und Verpolizeilichung ersetzt. Aber zurück zu den neuen Polizeigesetzen. Die Polizeigesetze, die regeln die Befugnisse der Polizei in Bezug auf Prävention. Und da hat der Begriff Gefährder und seine Synonyme, die haben die jüngste Verschärfung eine zentrale Rolle gespielt. Was ist ein Gefährder? Das ist jemand, der gegen kein Gesetz verstoßen hat, aber möglicherweise in die Zukunft gegen ein Gesetz verstoßen könnte, laut Polizei. Anhand dieses Begriffs wird der Polizei erlaubt, Grundrechte nach Lust und Laune zu sprengen, um gegen Menschen, denen eigentlich überhaupt nichts Konkretes vorzuwerfen ist, mit den härtesten Mitteln vorzugehen. Und das, was jetzt in Baden-Württemberg falsch interpretiert wird, das betrifft die Telekommunikationsüberwachung mit möglichem Einsatz von Trojaner, die Aufenthaltsvorgabe, das ist das Verbot, sich aus seiner Wohnung zu bewegen, das Kontaktverbot, also Kontakt zu bestimmten Menschen oder zu ganzen Menschengruppen zu pflegen. Aufenthaltsvorgabe und Kontaktverbot können mithilfe von elektronischen Fußfesseln auch noch durchgesetzt werden, um das alles für 3 Monate, die problemlos verlängert werden können. Und das kann die Polizei in Baden-Württemberg tatsächlich seit September 2017. Und es ist definitiv eine Riesensauerei, dass sie das darf. Aber das kann sie nicht, beziehungsweise das kann sie noch nicht gegen alle Gefährderinnen. Also zum Beispiel jetzt nicht gegen jemanden, von dem sie denkt, die Polizei, dass sie vielleicht mal irgendwann Cannabis besitzen könnte. Sondern sobald sie jemanden verdächtigt, sich möglicherweise in ein potenziellen terroristisches Umfeld zu bewegen. Genau, und die Einschränkung dieser Maßnahme auf den Terrorismusparagraf, die mag Menschen vielleicht erstmal harmlos oder ungefährlich erscheinen. Da muss ich euch aber ganz klar und laut sagen, diese Menschen irren sich gewaltig. Wieso? Naja, erstens, seitens der Polizei reichen bloße Mutmaßungen aus, um mit den härtesten Maßnahmen gegen Menschen vorzugehen, die gegen kein Gesetz verstoßen haben. Es wird überhaupt nicht klar definiert, was für Gründe die Polizei braucht, um jemanden zu verdächtigen, in der Zukunft so einen eventuellen Straftat zu begehen. Es ist lediglich die Rolle von bestimmten Tatsachen, was nicht genauer konkretisiert wird. Und das heißt so viel wie die Voraussetzung für die Anwendung von Telekommunikationsüberwachung, Einsatz von Trojaner, Aufenthaltsvorgabe, Kontaktverbot und Fußfessel. Die wurden bei der Verschärfung des Polizeigesetzes in 2017 vollkommen offen gelassen, vage und ungenau gehalten. Und die Polizei würde nun tatsächlich diese Paragraphen nach Lust und Laune benutzen können, um beispielsweise unschuldige Menschen mit elektronischen Fußfesseln zwingen zu können, zu Hause zu bleiben und keinen Kontakt mehr zu Bekannten zu pflegen. Zweitens. Kein Mensch kann beweisen, dass er etwas nicht tun wird. Ja, Menschen werden mit elektronischen Fußfesseln von der Polizei gezwungen werden, zu Hause eingesperrt zu bleiben, nur weil die Polizei das Gefühl hat, dass sie wie Attentäter aussehen. Und diese Menschen, die werden dagegen nichts tun können. Es wird nicht einmal ein Gerichtsverfahren stattfinden, wo zumindest probiert wird, die Frage zu klären, ob sie für schuldig zu erklären sind. Eine einfache richterliche Anordnung reicht, nicht, also in diesen Polizeigesetzen. Und das ist einfach gesagt eine Unterschrift, gegen die jeglicher Widerstand zwecklos sein wird. Wie gesagt, wer kann schon beweisen, dass er oder sie in eine von der Polizei konstruierte eventuelle Zukunft nicht tun wird? Die Betroffenen wird hier mir keine Möglichkeit gelassen, gegen diese vom Himmel gefallene, unglaublich starken Eingriff in ihre Grundrechte irgendwas zu unternehmen. Sie werden das einfach akzeptieren müssen, für etwas bestraft zu werden, die sie einfach nicht gemacht haben und da sie dagegen nichts tun können. Drittens, mit solchen Maßnahmen wird der Polizei nicht nur erlaubt, sondern auch noch dazu ermutigt, ihre Politik von Racial Profiling auf einen entsetzlichen Maßstab zu erweitern. Die primär Betroffenen der neuen Gesetzgebung werden Menschen mit Migrationshintergrund, also vor allem Geflüchtete, sein. Die Verschärfung reiht sich ein in der Politik der BRD. Feindbilder werden in einem xenophoben Angstklima erschaffen und verschärft. Menschen, die nicht als Vorbild erfolgreicher deutscher Nationalismus gelten, werden als gefährliche Feinde präsentiert, bekämpft und bestraft. Islamismus wird gerade von der BRD als Gefahr Nummer eins angesehen. Und Menschen, die entweder Muslim sind, muslime Vorfahren haben oder aus Ländern stammen, wo Islam eine Rolle spielt, werden von der nationalistischen Politik der BRD grundlos und ständig verdächtigt, potenzielle Attentäter zu sein und werden dazu gezwungen, sich ständig als unauffällig und integriert zu beweisen, was die zahlreiche sogenannte Präventionsstellen gegen islamistische Radikalisierung gut aufzeigen. Diese Stellen, die arbeiten stets mit Sicherheitsbehörden zusammen und werden von ihnen meist teilfinanziert. Polizisten arbeiten sogar in der Regel selbst dort. Und grob gesagt, die prinzipielle Arbeit dieser Präventionsstellen ist Polizeiarbeit. Sie leiten Fällen fast automatisch an die Sicherheitsbehörden weiter. Also das ist auch von denen gewollt so. Präventionsstellen gegen Neonazis, also Rechtsradikalismus hingegen, die müssen Sicherheitsbehörden anbetteln, wenn sie auf mögliche rechtsradikale Brandstifter aufmerksam machen wollen. Und jetzt, was die Linke betrifft, nun ja, die Vergangenheit, die hat uns zwar gezeigt, wie großzügig Polizeien mit Terrorismusparagraphen um sich werfen können, aber in die nahe Vergangenheit wurde die Polizei allerdings dazu gezwungen, einige Terrorismusvorwürfe, also 129a, auf Kriminalitätsvorwürfe 129 Punkt zurückzuschrauben. Und das könnte dafür sprechen, dass die Polizei gerade nicht so ganz einfach mit Terrorismusparagraphen gegen linke Struktur vorgehen kann, wobei solche Tendenzen sich auch einfach schnell ändern können. Seit der Novellierung ist aber in Baden-Württemberg kein Ansatz von Kontaktverbot oder Fußfesseln gegen linke Strukturen bekannt geworden. Allgemeine Panik und Angst zu verbreiten, das kann Repression nur verstärken. Information, Kritik, Solidarität und Kampf hingegen, das sind Waffen. Also bitte Leute, hört auf zu erzählen, dass jede Teilnehmerin eine Sitzblockade in Gefahr begeht, mit Fußfesseln zu Hause eingesperrt zu werden.
Der Teil der Linke, der Ziel dieser Maßnahmen werden kann, ist definitiv die kurdische Bewegung. Die ist schon jetzt ständig Ziel von 129b-Verfahren, also von Terrorismusvorwürfen. Und da sind Solidarität und Öffentlichkeitsarbeit von unserer Seite notwendig und werden es in die Zukunft mehr denn je für diese Bewegung sein. Nun, es gibt auch noch einen weiteren letzten Punkt der Novellierung, der oft fehlinterpretiert wird und der betrifft die Explosivmittel, die nun der Polizei zur Verfügung stehen. Es ist nicht so wie in Frankreich, dass die Polizei nun in Demonstrationen mit Schockgranaten um sich werfen darf. Und das ist ein Glück. Die Granaten, die stehen nur Sondereinsatzkommandos zur Verfügung, zur Verhütung von Verbrechen. Verfügung, also Verbrechen sind mit einem Jahr im Strafgesetzbuch bestraft, wie auch bewaffnete Vergehen oder Gefangenenbefreiung. Und diese Granaten dürfen auch nicht gegen Menschenmassen eingesetzt werden. Zur Militarisierung der Polizei, da empfehle ich euch der Ausgabe Militarisierung und Verpolizeilichung vom Zeitschrift CILIP, C-I-L-I-P, vom Juli 2018. Genau, also ein neues Polizeigesetz ist in Baden-Württemberg jedenfalls in Planung. Es ist unklar, was genau in diesem Polizeigesetz geplant ist. Es ist bisher nur in die Zeitung darüber geredet worden. Es ist auf jeden Fall also von Innenminister die Rede von Unendlichkeitshaft, so wie in Bayern gewesen. Ja, jetzt deutschlandweit gesehen hat der Innenministerkonferenz sich als Ziel gesetzt, ein Musterpolizeigesetz für ganz Deutschland zu entwerfen. Und es ist stark davon auszugehen, dass diese Musterpolizeigesetz ungefähr der bayerische neue Polizeigesetz sein wird. Das macht einen Angst, muss man gleich sagen. Im bayerischen Polizeigesetz geht es nicht mehr um potenzielle Terroristen in der Träumen der Polizei, sondern um Gefährderinnen insgesamt, also um alle. Genau, der Innenministerkonferenz, die nächste findet in Kiel statt, von 12. bis zum 14. Juni.
Ja, danke dir, Emma.
Bitte.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ja, ein Beispiel, wie man solidarisch zusammenstehen kann gegen das Polizeigesetz, war zum Beispiel die große Demonstration am 12. Januar hier in Freiburg, wo 800 Menschen auf die Straße gegangen sind gegen das 2017 eingeführte verschärfte Polizeigesetz in Baden-Württemberg und auch gegen die geplante weitere Verschärfung dessen. Wir machen weiter mit Musik. Jetzt kommt Kontrolle von Isolierband. Ja, das war Kontrolle von der Band Isolierband. Ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle auf der 102,3 MHz oder im Internet im Livestream unter rdl.de. Ja, wir machen weiter. Benedikt ist einem Prozess im Zuge der G20-Verfahren aufgefallen. Und warum, das erklärt er euch jetzt.
Ja, ich wollte zeigen, wie Bullen Einfluss auf Gerichtsverfahren nehmen. Natürlich ist die Aussage eines Bullen vor Gericht auch immer mehr wert als die eines Zivilisten. Also im Vorfeld zum Stand 10.12. letzten Jahres führten die Ermittler rund 3.500 Strafverfahren gegen G20-Teilnehmerinnen. Die Beamten haben bislang 880 Beschuldigte ermittelt. Sie veranlassten 178 Durchsuchungen. Die einstige Soko Schwarzer Block, die zeitweise bis zu 180 Mitarbeiter zählte, umfasst als Ermittlungsgruppe derzeit 40 Beamte. Die Hamburger Justiz fällte nach Zählung der Pressestelle des Oberlandesgerichts bis Mitte November mehr als 100 Urteile. Darunter waren 9 Freisprüche und 8 Verfahrenseinstellungen. Und Polizeisprecher Timo Zill sagte, die G20-Straftäter dürfen sich nach wie vor nicht sicher fühlen. Wir werden die Ermittlungen mit Hochdruck auch im Jahr 2019 fortsetzen. So, dann zu der Prozessbeobachtung in Hamburg-Altona vor Gericht wegen angeblicher versuchter Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt im G20-Bezug. Am ersten Prozesstag wurde ein Bullenzeuge T-Not aufgerufen und bevor dieser Anfang konnte, wurde die Verwertung dieser Aussage in Zweifel gezogen, da er sich seine Berichte durchgelesen hatte. Dem wurde allerdings dann nicht stattgegeben. Da sich auch noch Streifenbullen in Uniform im Saal befanden, fühlten sich Zuschauerinnen von ihnen und ihren Dienstwaffen zu Recht bedroht. Allerdings probierte die Richterin, die Anwesenheit durch die Lüge zu schützen, dass sie diese zur Unterstützung angefordert hatte. Schließlich wurden die Streifenbeamten dann aber doch des Saals verwiesen. Am zweiten Prozesstag wurde dann ein Zivilbulle enttarnt, der als Zuschauer mit im Gerichtssaal saß. Dieser Zivilbulle behauptete zuerst, als Privatperson da zu sein. Als er dann in den Zeugenstand gerufen wurde, fiel ihm doch ein, dass sein Vorgesetzter ihn geschickt hatte. Der Zivilbulle Cordes ist stellvertretender Dienstleiter des PK 21, also dem Revier, von dem auch die aussagenden Bullen kommen. Nachdem er eine Aussagegenehmigung von seinem Chef bekommen hatte, beginnt er eine Märchengeschichte zu erzählen, dass er zu Fürsorgezwecken im Gerichtssaal sei. Diese Fürsorge für die aussagenden Bullen sei bei belastenden Prozessen und vor allem Kapitalverbrechen üblich. Darauf hingewiesen, dass es dort um eine versuchte Sachbeschädigung geht, behauptet er einfach, die Befragung vom Bulle T-Not am ersten Tag sei so belastend gewesen. Kurz darauf gibt er dann doch zu, dass schon die zwei Streifenbullen am ersten Prozesstag vom PK 21 entsendet wurden und nicht, wie von der Richterin behauptet, angefragt wurden. Diese zwei waren allerdings aus privatem Interesse im Gerichtssaal. Es folgte eine intensive Befragung über die internen Vorgänge im PK 21 und der Versuch durch die Anwältinnen aufzuzeigen, dass die Bullen probieren, Einfluss auf den Prozess zu nehmen und Aussagen abzustimmen. Zum Schluss wird der Bulle von der sichtbar genervten Staatsanwältin darauf hingewiesen, dass er seinem Chef heute keinen Bericht geben dürfe, da dieser am nächsten Prozesstag als Zeuge geladen werde. Zu Beginn des dritten Prozesstages wurden dann erstmal Prozessbeihilfen genehmigt, da der Prozess durch die Bullen unnötig verkompliziert wurde. Dann war der Dienststellenleiter vom PK 21, Herr Niebeling, an der Reihe. Er legte einen betont arroganten Auftritt hin und wandte sich, wie zu erwarten, aus den wichtigen Fragen heraus. Das einzig wirklich Interessante, das der Bulle an diesem Tag sagte, war, dass es völlig normal sei, bei G20-Prozessen Polizeibeamte mit in den Gerichtssaal zu schicken. Natürlich ausschließlich zu Fürsorgezwecken, was bei der Staatsanwältin Kopfschütteln auslöste. Nachdem es nun zwei Prozesstage lang fast ausschließlich um die internen Abläufe im PK 21 gegangen war und ihre Praxis, Prozessbeobachterinnen zu schicken und wie diese womöglich und tatsächlich Einfluss auf die anderen Bullenzeugen nehmen, sagte noch der Bulle Rolfs aus, der allerdings nichts Neues berichtete. Einzig seine Aussage, wenn wir können, schlagen wir zu, sollte im Gedächtnis bleiben.
Ja, soweit Benedikt zu dem Prozess in Hamburg, wo die Cops sich einfach gegenseitig decken, um Leute verknacken zu können. Wenn man weiter mit kurz gemeldet, Ja, diesmal habe ich leider nur traurige Meldungen. Am Montagmorgen, dem 7.01.2019 um 9 Uhr wurde die besetzte Werft ADM im Amsterdam nach 21 Jahren geräumt und brutal zerstört. Das rund 40 Hektar große Gelände war Zuhause und Arbeitsstätte von ca. 130 Menschen und seit 1997 großer und fester und wichtiger Bestandteil der Amsterdamer und der europäischen Kulturszene. Ja, in Prag wurde am 10. Januar mit der Räumung der im November 2014 besetzten ehemaligen Lungenklinik Kalinika begonnen. Das soziale Zentrum war eines der bekanntesten und erfolgreichsten autonome Projekte in Tschechien. Am 17. Januar, also 7 Tage nach Beginn der Räumung, wurden die letzten BesetzerInnen vom Dach des Gebäudes geholt. Die Kalinka war eine der wichtigsten Antifa-Strukturen in Prag und weit darüber hinaus. Das seit 2,5 Jahre besetzte Squad Black Triangle in Leipzig wurde am 15. Januar von den Bullen geräumt. Bei der wütenden Demo am Tag X plus 1 kamen etwa 800 Linke auf die Straße. Die Bullen begegneten der chaotischen Demonstration mit Gewalt und haben fast 200 Menschen kontrolliert. Auf dindiemedia.org findet sich zurzeit ein Aktionsaufruf mit dem Titel »Jede Räumung hat ihren Preis. 1 Million Euro Sachschaden für die Räumung des Black Triangle«. Ja, und am Freitag, dem 25. Januar 2019, wurden 15 der 18 Angeschuldigten im Basel-18-Verfahren verurteilt wegen Mittäterschaft einer Demonstration gegen Gentrifizierung und Kneste. Die absurden hohen Strafen reichen von 20 Monaten auf 2 Jahre Bewährung bis zu 27 Monaten Haft. Ja, ich mache weiter mit den Terminen. Da haben wir einmal am Dienstag, den 29.01. um 19.30 Uhr eine Veranstaltung Grundrechte bitte am Eingang abgeben, Freiburger Zustände in der neuen Landesaufnahmeeinrichtung. Dort wird über die Zustände in der Lea aus auch Sicht der ehemaligen BewohnerInnen berichtet. Das Ganze geht los um 19.30 Uhr am Dienstag, den 29.01. im KG1 der Universität Freiburg im Hörsaal 1010. Ja, am Donnerstag ist es mal wieder soweit. Das Wutbürgerhaus in Zähringen öffnet seine Tore. Eingeladen ist Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin ist bekannt. Er hat eben sein Buch Deutschland schafft sich ab, hat ihn dann doch sehr bekannt gemacht. Es war auch kein Grund, dass die SPD ihn aus der Partei ausschloss. Die antifaschistische Linke Freiburg ruft zum Protest auf ab 18 Uhr an der Haltestelle Hornestraße gegenüber vom Bürgerhaus Zähringen. Am Freitag, den 8.2., lädt der Ermittlungsausschuss Freiburg zu einer Informationsveranstaltung ein unter dem Motto Piff, Paff, Piaf, die neue Superdatenbank des BKA. Das BKA plant mal wieder eine neue Datenbank, eine Superdatenbank zu konstruieren unter dem Titel Piaf. Ja, darüber wird berichtet. Es ist jemand von Datenschmutz da, der uns dazu Näheres erzählen wird. Und das Ganze findet am 8.2.2019 in der KTS im Autonomen Zentrum in der Basler Straße 103/8 um 19.30 Uhr. Und dann machen wir weiter. Nächste Veranstaltung auch ebenfalls in der KTS in der Basler Straße 103 am Mittwoch, den 20.2. um 20 Uhr. Ein Informationsabend über Nazis in Pforzheim-Heidenheim. Alle Jahre wieder marschieren in Pforzheim am 23. Februar Nazis auf. Und dieses Jahr soll am 23. und am 24. Februar der AfD-Landesparteitag in Heidenheim stattfinden. Der Infoladen informiert zu den Nazi-Aktivitäten und Gegenprotesten. Ja, Mittwoch, 20.02.20 Uhr in der KTS. Ja, wenn ihr Probleme mit Repression oder den Cops oder mit der Staatsanwalt oder Gerichten habt, dann könnt ihr euch Hilfe suchen. Und zwar beim Ermittlungsausschuss Freiburg oder der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe hat ihre Sprechzeiten am ersten Donnerstag im Monat von 18.30 Uhr bis 19 Uhr im linken Zentrum in der Glümerstraße 2 und jeden dritten Donnerstag im Monat von 20.30 Uhr bis 21 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität hier bei uns im Kreta-Gelände. Der Ermittlungsausschuss Freiburg hat jede Montag ab 19 Uhr ein offenes Ohr für euch. Ja, wir machen weiter. Erstmal mit Musik. Es folgt Die Spinnen von Rest in Risiko.
1, 2, 3, 4. Die Spinnen spinnen den ganzen Tag in und sagt den anderen, dass das fetzt. Yeah, sie spinnt und spinnt und spinnt den ganzen Tag an ihrem Netz, das fetzt. Und tut sie mal das Fangen Spaß beiseite, dann tut sie einer Fliege was zu leide. Denkt sich die Fliege scheiße bloß, Petzen gar nicht groß. Nö. Der Bulle steht den ganzen Tag alleine auf seiner grünen Weide rum und denkt sich, eine Kuh macht auch nur Mu. Die kocht auch nur mit Wasser, Milch und die schmeckt so.
Ja, das war Ausbruch, die Antirepressionswelle auf 102,3 Megahertz oder im Livestream unter www.rdl.de. Das war unsere 9. Ausgabe. Die Wiederholung könnt ihr morgen am Montag, den 28.11. um 11 Uhr hören, ebenfalls auf der 102,3 Megahertz oder im Livestream. Und unsere nächste Sendung ist am 24.02.2019 um 21 Uhr auf bekannter Frequenz. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend und bis zum nächsten Mal.
Μα πλέσει φράσες, ρε σου τα κέστη καλσά. Por alguna tontoquia pesta chiva posti creen que me supone un gasto el molestar. Vivimos mal algunos entre mierda malestar. Antifascistas luchan, ninguna agresión sin respuesta. Se les acaba el cupo, otro gato lo que cupo. Es bronca con el que busca agrega. Con todo mi grupo, asunto punto pros y contra movidas tensas. Mantran la rabia, la plataforma y el cara bruto. Yo no sé ni qué pensar cuando les veo, no sé. Sé que flipan con nosotros hasta envidio. La traba es el lugar, jugo no envidio. Leales en escaseo, deseo quedar que hablar de un CSO, ya no les creo. Renuncio a mi cordura, que sé que valgo más y no tengo ni una puta diplomatura. Sé que hago pensar a gente dura de mollera. Lloras con las cremalleras y os ponen mis estructuras. Apura, toma el poder con un rehén. ¿Qué no escuchas?
mejor obedece y todo irá bien, apura y dejarnos el control para que esto cambie, apura, 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 porque no son nadie, no hay duda, que suda siempre el mismo y el que se forra también, todo es capitalismo, fascismo, tú con un quién, un cuándo y un cómo, que hay alguien con ganas para buscarlos para que canten y nos cuenten.
Tratando de que la gente se dé cuenta de los derechos usurpados que los tienen que reclamar.
Magnitudes de poder en cúmulos sin aptitudes, personas sin ser, población en deportación, las virtudes de la opción en un libre mercado, desdimo del Estado, imperialismo pesado. ¿Quién decide? Coincide de 100, 1% probado. ¿Quién? ¿Quién? El rey como figura, monarquía sin cordura, y critican a los cubanos llamándolo dictadura. Socialismo reinventado, te distraen con el tabaco, reventando la pensión, el impuesto es un atraco, la tensión, son egipcios llamando a revolución, y el mundo sentado ante la televisión, en mi sillón no se ve, solo gente con compromisión que quiere ser libre y no le importa el qué. Desde el parque el corazón de la administración, concienciados con cientos de razones para estar enfadados, no entienden de despidos pero de disparos, se lo tienen todo sabido como está estipulado, tabulo en el teclado pasándome por el culo sus sonidos de patriarcas, de patrias y escudos declarados como...